heute über die Karl-Marx-Allee spaziert, bewegt sich durch ein Stück Architekturgeschichte. Breite Boulevards, elegante Fassaden, ikonische Gebäude. Und mittendrin Orte wie die frisch wiedereröffnete Mokkamilch. Oder das Kino International, das nach seiner Renovierung 2026 wieder in neuem Glanz erstrahlt. Beide wurden für einen Staat gebaut, den es seit über 35 Jahren nicht mehr gibt. Und trotzdem wirken sie erstaunlich modern. Fast so, als wären sie nie aus der Zeit gefallen. Doch warum fasziniert uns die Architektur der DDR heute wieder? Warum erleben ihre Gebäude gerade ein echtes Comeback? Und was erzählt uns die Karl-Marx-Allee über Berlin, damals und heute? Genau diesen Fragen gehen wir in dieser Folge von Berlin Unboxed nach. Anlass ist die neue Ausstellung Josef Kaiser – Bauen für die DDR in der Berlinischen Galerie. Josef Kaiser entwarf einige der bekanntesten Gebäude entlang der Karl-Marx-Allee. Darunter auch das Kino International und die legendäre Mokkamilch-Eisbar. Mein Name ist Pauline Braune und gemeinsam mit Visit Berlin-Redakteurin Christine Buller treffe ich in dieser Folge spannende Gäste. Zusammen schauen wir hinter die Fassaden einer Straße, die wie kaum eine andere die Geschichte Berlins erzählt. Und damit hi und herzlich willkommen zu Berlin Unboxed, dem Visit Berlin-Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Christine, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein, mitten auf der Karl-Marx-Allee.
Ich würde sagen, bevor wir über die einzelnen Gebäude sprechen, lohnt sich wirklich, dass wir nochmal einen Blick auf die Straße selbst werfen. Denn diese 3 Kilometer lange Allee ist weit mehr als nur eine Verkehrsachse zwischen Alexanderplatz und Frankfurter Tor, stimmt's?
Ja, ganz genau. Es ist wirklich eine, ich würde sagen, einzigartige Straße, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Sie ist wirklich eine monumentale Allee einer ganz besonderen Architektur, geprägt ein bisschen von der stalinistischen Architektur der Zeit.
Also ja, das heißt, deswegen hieß sie auch Stalinallee tatsächlich bis 61.
Genau, das heißt, wir haben hier so eine Monumentalarchitektur wirklich mit Säulen, mit Bögen. Türme haben wir auch, links und rechts. Die sind wiederum geprägt von der Schenkelarchitektur von Gendarmenmarkt, von den beiden Domen dort auf dem Gendarmenmarkt. Das heißt, da haben wir hier das direkte Zitat. Und man muss sich das wirklich vorstellen, das ist eine große Panorama-Allee, die ja auch gerne in Filmen genutzt wird. Also der letzte Panem-Film beispielsweise, wenn man sich das anguckt, hat man diese Sichtachse runter entlang der Karl-Marx-Allee.
Die Allee ist aber auch nicht nur ein Architekturensemble, sondern sie ist auch ein politisches Symbol.
Ja, natürlich. Das ist ja eine Architektur geprägt von dem Zeitgeist. Das heißt also, wir sprechen hier ja über die 50er, 60er Jahre. Und das war so ein bisschen auch der Kampf der Systeme, der sich auch in der Architektur wiedergespiegelt hat. Also es gab ja 1957 die internationale Bauausstellung im Westen. Dort entstand das Hansaviertel. Und das ist hier sozusagen das Gegenstück der DDR. Das heißt, man hat auch 2 verschiedene Architekturstile, die sich eben auch als Darstellung des Systems verstanden haben. Und was wir hier natürlich auch haben, ist wirklich DDR-Geschichte. Wir haben hier ja auch einen historischen Ort, denn es ist der Ort des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953. Das waren die ersten Streiks gegen die Erhöhung der Arbeitsnorm, der sich dann ja zum großen Aufstand ausgeweitet hat, der mit Panzern niedergeschlagen worden ist. Also auch Bilder, die ja um die Welt gegangen sind. Und was man jetzt noch mal sagen muss, also wir hatten jetzt so ein bisschen über den ersten Teil gesprochen. Wir sind jetzt aber hier ein bisschen im zweiten Teil, wo man auch sieht, dass die Architektur sich auch hier verändert hat. Denn hier haben wir mehr, ich würde sagen, Gebäude im Stil der klassischen Moderne. Das heißt, die Gebäude sind etwas schlichter, natürlich auch noch mit Verzierelementen, aber haben dann doch eine ganz andere Formensprache.
Ja, auch natürlich ganz klassisch Großblockbauweise, also Plattenbau sehen wir hier auch, also die klassischen Gebäude der 1960er Jahre. Aber es hat auch einen schönen Charme. Die Architektur der Karl-Marx-Allee sollte quasi nicht nur beeindrucken, sondern es sollte richtig das Leben der Menschen prägen. Ja. Und dazu gehörten eben nicht nur die Wohnungen, sondern auch Orte zum Ausgehen, für Kultur und für Begegnung. Musik. Wir stehen jetzt in einem Gebäude, das wahrscheinlich jeder Berliner und jede Berlinerin schon einmal gesehen hat, und zwar das Kino International. Es war das Premiere-Kino der DEFA, Austragungsort großer Filmabende und gehört bis heute zu den wichtigsten Kinos der Stadt. Nach einer aufwendigen Sanierung 2026 verbindet es heute denkmalgeschützte Architektur mit modernster Kinotechnik. Wer sich hier gut auskennt, Tore Hurch, zuständig für Premieren und Events im Kino International. Tore, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo, herzlich willkommen.
Also in der Panorama-Bar hier ist neben diesem wunderschönen Eichenparkett gibt's fantastische Kronleuchter und direkt hinter der Bar eine deckenhohe Installation von so leuchtenden Quadraten. Wie kann man das noch besser beschreiben? Helf mir mal.
Es gibt so einen leichten klassischen Disco-Vibe.
Dadurch,
dass es so wie irgendwie so New Yorker Discos, so der Boden. Und wir haben tatsächlich, war das vorher auch schon möglich, aber nicht ganz so elegant. Und jetzt mit der neuen Verkabelung machen wir es zum Beispiel auch oft abends, dass wir da so ein bisschen Bewegung reingehen. Und dass manche Flächen dimmen und es noch mal mehr noch so einen Effekt hat.
Dann leuchten quasi nicht alle in unterschiedlichen Türkisschattierungen, sondern auch ein Quadrat, das ganz gelb, ein Quadrat, das ganz rosa ist, genau.
Die Farbe kommt tatsächlich aus den Scheiben, die sind gefärbt.
Ah.
Aber genau, wir können mit der Helligkeit spielen und jetzt sind die ganzen Kästen auch voneinander abgetrennt. Vorher haben sie immer so wild ineinander übergeleuchtet und jetzt können wir können auch mal so I love irgendwas reinschreiben, einzelne Buchstaben durchlaufen lassen.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich schon mal was ganz Besonderes, dass man so durch dieses elegante Foyer jetzt in diesen wirklich sehr imposanten Kinosaal gehen kann.
Im Kinosaal würde ich sagen, machen wir es uns einfach in der Mitte hier auf einzelnen der Reihen bequem.
Ja.
Ich rutsche mal hier rein.
Also vielleicht kann man schon mal sagen, es ist wirklich einer der schönsten Kinosäle der Stadt mit einer silbernen einem silbernen Vorhang vor der Leinwand. Hat man sonst auch nicht.
Du hast schon erzählt, dass eigentlich so gut wie alles erhalten wurde. War das eine Auflage, die nur vom Denkmalschutz kam oder war das was, was ihr auch selbst unbedingt so umsetzen wolltet?
Also tatsächlich ist das Haus offiziell ein Denkmal nationaler Bedeutung. Deswegen haben wir alle Schritte zusammen mit dem Denkmalschutz durchgeführt und die waren immer in der Planung involviert, die untere Denkmalbehörde und das Landesdenkmalamt. Das ist quasi auch, das war schon ein paar Jahre vor der Sanierung, wurde es denn offiziell auf Landesebene gehoben, sodass unsere Hauptansprechpersonen beim Landesdenkmalamt Berlin direkt sind. Auf der anderen Seite wollten wir das auch, weil auch wir das Haus so mögen, wie es ist. Wir haben schon viele Jahre vorher mit der Planung angefangen und am Ende von der zweiten Planungssitzung oder sowas hatte ich dann die Erkenntnis, Moment, wir werden für damals ein Jahr ganz optimistisch geschätzt, was sich denn schnell als unrealistisch herausgestellt hat, schließen und danach sieht das Haus aus wie vorher. Sind die Leute denn nicht enttäuscht? Und dann haben wir, als wir es kommuniziert haben, dass das ansteht, ganz schnell festgestellt, nein, die Leute wollen das auch. Die Leute wünschen sich das und auch wir. Das Haus ist einfach sehr gut entworfen. Es funktioniert einfach wunderbar als Kino. Und es hat diese Geschichte, aber eben auch einfach den Charme und die Atmosphäre. Das ist nicht mal aus einem rein historischen Aspekt, sondern es ist einfach ein gut entworfenes Gebäude, sodass wir einerseits nicht wollen und auch nicht verändern müssen. So, es funktioniert einfach.
Die Architektur wirkt ja auch heute noch total modern und elegant. Also ist einfach sehr zeitlos. Was würdest du sagen, zeichnet die Architektur hier aus?
Da, wo wir gerade eben waren, ich mag zum Beispiel dieses Detail im Erdgeschoss. Die Bodengestaltung ist die gleiche wie ums Kino herum. Und auch die Wände im Inneren sind die gleichen wie im Äußeren vom Haus. Und so ist es wirklich buchstäblich, hat es eine niedrige Eingangsschwelle. Mhm. Also unten ist dieses Gebäude noch ganz klar mit der Nachbarschaft verbunden. Und das ist auch das, wie wir Kino verstehen. Das ist eben nicht... Neulich hatte ich eine Führung mit Architekturstudierenden und da hat einer von den Studierenden das gesagt, bei vielen klassischen Opern oder Theatern muss ich so wirklich buchstäblich zur Kultur hochlaufen, die breiten Treppen vor dem Gebäude. Und hier ist es ganz niederschwellig. Und genau, solche Details, solche Feinheiten, das ganze Haus ist ja symmetrisch, es ist egal, ob ich links oder rechts hochgehe. Diese hohen Decken, das schreit alles, hier ist ein repräsentatives Gebäude, wozu es ja auch gedacht war. Und das ist wirklich konsequent zu Ende in allen Bereichen. Auch dieser Raum ich habe angefangen hier zu arbeiten, weil ich in einem Kino arbeiten wollte. Und das ist einfach auch ein sehr gutes Kino. Wir haben hier eigentlich nirgendwo schlechte Plätze. Ich, selbst wenn ich ganz vorne sitze, dadurch, dass ich noch diese breite Bühne habe für Filmgespräche, habe ich noch einen guten Abstand zur Leinwand, auch an der Seite. Ich sitze eigentlich immer, habe gute Blickwinkel. Es ist nicht total steil wie viele neue Kinos, wo ich am Ende so von oben auf die Leinwand runter gucke. Genau, und dann auch diese ganzen Ausstattungselemente. Also es ist ein sehr geradliniger Entwurf, aber durch diese ganzen Feinheiten in der Wandgestaltung, hier in diesem Raum, in dem wir jetzt sitzen, sehe ich eigentlich die Technik nicht. Ich habe regelmäßig Führungen, wo Leute dann fragen, wo kommt denn eigentlich das Licht her? Und das ist alles in diesen Holzkästen verkleidet, versteckt. Die Lautsprecher sind auch nicht so, dass ich irgendwie in der Decke Löcher habe oder sowas, sondern das ist alles hinter diesen Holzlamellen, die aber auch nicht nur schick aussehen, sondern die für die Akustik total gut sind. Und was denn auch wiederum ein Gestaltungselement ist, was sich durchs ganze Haus zieht, was ich schon unten so als kleines Foreshadowing habe. Genau. Und es ist einfach sehr, sehr rund, sehr stimmig.
Ja, du hattest ja eben schon gesagt, dass es eben ein repräsentatives Kino ist. Es hat ja auch viel Geschichte erlebt. Also es war ja früher Premierenkino, eben auch natürlich die großen DEFA-Filme. DEFA muss man vielleicht heute schon ein bisschen erklären, was es ist. Also sozusagen die Filmproduktion der DDR. Und war hier Premierenkino und hat ja auch wirklich Geschichtsmomente erlebt. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was erzählen.
Wir hatten jetzt erst vor ein paar Wochen, also die DEFA wird dieses Jahr 2026, wird sie 80 Jahre alt. Deswegen haben wir einmal pro Monat an einem Sonntag eine Matinee, wo wir alte DEFA-Filme zeigen. Und wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch unter der Woche, weil das war auf den Tag genau der 60. Jahrestag von der Premiere von Spur der Steine mit Manfred Krug. Und das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Fall. Gerade die DEFA war natürlich auch ein politisches Instrument. Und es war ein von der DEFA produzierter Film, der denn aber zum Zeitpunkt, als er in die Kinos kam, schon also wahrscheinlich anders geworden ist, als die politische Führung es erwartet hat. Und er hatte Premiere hier im Haus und lief dann auch 3-4 Tage und wurde dann verboten. Und die Vorstellung gab es nicht mehr. Auch weil Leute in den Kinosälen gegen den Film protestiert haben und den Film niedergebrüllt haben, unter anderem auch in diesem Gebäude, wo man mutmaßt, dass das wiederum politische Akteure waren, die dazu angehalten wurden, das zu tun, damit man sagen kann, der Film widerspricht dem Wille des Volkes und genau soll nicht mehr gezeigt werden. Dann, dazu gleich mehr, war ja 89 im Herbst, im Winter der Mauerfall und die Berlinale ist ja immer Februar und schon noch im Februar 1990, also schon vor der richtigen Wiedervereinigung, ist die Berlinale denn hier schon wieder ins Kino gekommen und in dem Rahmen war auch die Wiederaufführung von Spur der Steine. Also es war was, was man noch nicht vergessen hat in den Jahren dazwischen und wo das Interesse sehr groß war. Und das ist ein großer Moment. Und die größte Geschichte, die auch nachhaltig die Identität dieses Kinos geprägt hat, ist in der Nacht des Mauerfalls. Da hat völlig zufällig die DDR die Premiere vom ersten queeren Film, den die DEFA produziert hat, Coming Out von Heiner Caro. Der hatte hier Premiere. Das Interesse war riesig. Es gab 2 Vorstellungen. Und zwischen den Vorstellungen saß der Cast in der Panoramabar und hat sich gewundert, warum so viel los ist auf den Straßen, weil damals gab es kein Twitter oder sonst was und man hatte einfach nicht diesen Nachrichtenbezug, diese permanente Aktualität wie heutzutage. Es war wohl sogar ein ZDF-Team da, weil das Interesse so riesig war und die haben jemanden interviewt, der dann so sinngemäß danach gesagt hat, nachdem er den Film gesehen hat, der Film ist total nah am Zeitgeist und eigentlich passt es, weil der ganze Staat braucht ein Coming-out. Wenn man den Mauerfall als Coming-out bezeichnen will, dann ist nämlich genau das zeitgleich passiert. Und genau dieser Startschuss, ja, für auch die Identität des Hauses. Wir haben seit Ende der 90er jeden Montag eine der ältesten durchgehenden Filmreihen Europas mit der Mangay, die während der Schließung noch in Babylon-Kreuzberg war und jetzt wieder bei uns ist und auch manchmal Babylon. Genau, hatten queere Partys in den 90er und Nullerjahren hier im Haus. Und das ist auch einfach so ein Selbstverständnis, so ein wichtiges Anliegen von der York-Gruppe, da ein breites Programm zu spielen.
Und ihr seid ja immer noch Berlinale Kino.
Genau.
Also hier auch viele große Momente erlebt. Also Om Shanti Om, als Shah Rukh Khan hier die Hütte niederriss, kann man fast sagen. Also jubelnde Menschen überall. Also es war, als ob Brad Pitt und Tom Cruise zusammen hier gewesen wären. da als Maurice Jarre hier seinen Ehrenbären bekommen hat und er wirklich schon als altes, fragiles Männchen in den Rollstuhl hier reingefahren wurde. Aber es war so ein toller Moment. Also ganz, ganz vieles, was man hiermit verknüpft.
Ja, das gehört auch dazu. Das haben wir, also als wir 2023 das 60-jährige Jubiläum des Hauses gefeiert haben, ist uns auch klar geworden, dass das Haus länger ein York-Haus und ein gesamtdeutsches Haus ist als ein DDR-Haus und dass die Geschichte nicht mit der Nacht des Mauerfalls endete, sondern denn auch nochmal neu an Fahrt aufgenommen hat. Und wir natürlich nicht nur auch Premieren wie Sonnenallee hatten oder Goodbye Lenin, sondern eben auch nach wie vor einfach breites internationales Spektrum hier spielen und eben auch die Berlinale seitdem durchgängig da ist. Die haben auch schon angeklopft und wollen sehr, sehr gerne wiederkommen. Das ja, hört nicht auf, die Geschichten zu schreiben, dadurch, dass es ja auch immer wieder neue Geschichten gibt.
Ihr habt jetzt mehr als 2 Jahre saniert und im Februar 2026 wieder eröffnet. Wie ist das Haus denn angenommen worden vom Publikum?
Knapp auch unter 2 Jahre.
Knapp unter zwei Jahre.
Ja, das war ein ganz großer Punkt in der Kommunikation, dass wir eine Berliner Baustelle waren, die früher fertig geworden sind als geplant, wenn auch nur 2 Monate.
Stark.
Und auch im Kostenplan. Genau, ja, das Interesse war riesig. Also nicht nur klassisch in den Medien. Wir waren, glaube ich, auf fast allen relevanten Tageszeitungen auf dem Cover, aber auch einfach beim Publikum. Also wir haben an einem Montag mit dem Programm begonnen und hatten am Sonntag noch einen Tag der offenen Tür, wo wir aber Tickets, also 0-Euro-Tickets angeboten haben. Und die waren, glaube ich, innerhalb von einer Stunde vergriffen bei irgendwie 2000 Slots. Und wir haben es dann so gemacht, dass trotzdem Leute, die dieses Ticketverfahren nicht mitgekriegt haben, konnten trotzdem auch alle rein. Wir mussten niemanden wegschicken an dem Tag. Und also da war schon das Feedback überwältigend. Und auch in den Tagen, denn also wir waren, glaube ich, die ersten 10 Tage war jede Hauptvorstellung ausverkauft. Und das Feedback ist einstimmig sehr zufrieden. Die Leute sind sehr angetan, dass wir es nicht umgebaut oder umformt haben. Wir haben nochmal 2 Sitzreihen rausgenommen für mehr Beinfreiheit. Also auch das Kinoerlebnis ist optimiert. Wir haben einen Laserprojektor, eine 7.1-Tonanlage. Also aus einer rein technischen Perspektive, das war auch immer der Anspruch von diesem repräsentativen Gebäude, dass es eben auch Kinoerlebnis und kinoprojektionstechnisch herausragend ist. Auch das treffen wir.
Abseits davon, dass man mal vorbeikommen muss und sich hier unbedingt eine Filmvorführung anschauen soll, was wäre denn dein Tipp auf der Karl-Marx-Allee?
Tatsächlich, überraschenderweise, das Kino International auch ohne Kinoprogramm. Das ist was, wozu wir auch die Leute einladen. Weil ich brauche das Kinoticket erst für den Saal selbst. Also ich kann auch in die Bar oben und kann Kaffee trinken, abends einen Longdrink, auch ohne Kinoticket. Und das gerade jetzt zusammen mit diesem Dreieck, was wir jetzt endlich hier wieder an der Karl-Marx-Allee haben, mit der Mockermilch-Eisbahn, mit dem Salon Babette, das ist ein sehr gutes Miteinander, weil wir alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das funktioniert sehr gut zusammen. Genau, und einfach dieses Schlendern, nicht U-Bahnhof Schillingstraße auszusteigen, sondern ein bisschen früher, ein bisschen später vom Alex oder von der Janowitzbrücke herzulaufen, das ist einfach ja, eine Promenade, auf der man sehr gut spazieren kann, mit breiten Fußwegen, wo man ganz entspannt langlaufen kann. Ja.
Vielen Dank, Tore, dass du uns hier einmal hinter die Kulissen geführt hast.
Herzlichen Dank.
Und wir nehmen uns dem Tipp gleich an und wandern einmal rüber zur Mockermilch. Nur einmal über die Straße neben dem Kino International gehen wir jetzt in die Mockermilchbar, die viele Berlinerinnen und Berliner noch aus DDR-Zeiten kennen und die heute unter dem Namen Mockermilch neu eröffnet wurde, und treffen Gründer Alex Neumann. Wir schauen uns jetzt an, wie dieser Ort heute funktioniert und warum er so viele Menschen anzieht. Hi Alex.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Ja, steigen wir vielleicht gleich mal ein. Wir sitzen ja jetzt in dieser wirklich coolen, neuen, nicht mehr Eisbar, Mockermilch. Mhm. Was ist denn das Konzept jetzt eigentlich? Ihr habt ja vor gar nicht allzu langer Zeit eröffnet mit eben ja doch ein bisschen neuen Ansatz.
Genau, was wir bewahren wollten als allererstes, ist das, was der Ort früher auch schon war als Eisbar, aber es war primär ein Ort der Begegnung, wo sich Leute getroffen haben, um sich auszutauschen zu den verschiedensten Themen, um eine gute Zeit zu haben, um eine Auszeit zu haben. Also das ist früher hier passiert und das ist das Wichtigste, was wir auch bewahren wollen. Wir machen das jetzt, wir sagen, mit 3 Säulen, also wir haben die Gastronomie, Restaurant, Café, Bar. Wir haben Arbeitsplätze, also Coworking-Flächen, wo Leute auch herkommen können, um gemeinsam zu arbeiten. Und wir haben Veranstaltungsflächen für Veranstaltungen verschiedenster Art, sei es Lesungen, Yoga, Pilates, Schachturniere etc. Also all diese drei Sachen, um eben diese Begegnung zu fördern.
Warum ist es euch so wichtig, die Menschen zusammenzubringen?
Weil wir natürlich auch post Corona, aber vielleicht schon vorher angefangen mit all unseren Bildschirmen schon irgendwie langsam vereinsamen und sehr viel Zeit alleine unterm Bildschirm verbringen. Und das zur Folge hat eben, dass es Vereinsamung gibt, dass es Polarisierung gibt etc. Und viele Themen können einfach gelöst werden, wenn man sich einfach trifft und austauscht. Und dafür wollen wir halt einen Ort oder haben wir einen Ort geschaffen.
Und inwiefern knüpft da die Inneneinrichtung an die historische Inneneinrichtung eigentlich an? Also gab es da auch Auflagen vom Denkmalschutz oder?
Genau, vom Denkmalschutz gab es sehr strenge Auflagen, vor allem was die Fassade angeht, aber auch für drinnen. Und da haben wir versucht, den Spagat hinzubekommen, zwischen dem 60er-Jahre-Flair des Ortes gerecht zu werden und trotzdem irgendwie auch im Heute anzukommen. Und deswegen, glaube ich, ist es so eine Mischung aus 60er und 2026. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen.
Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich finde es sehr schön. Wir können ja ein bisschen beschreiben, wie es hier drin aussieht. Also wir haben viel Teppich, wir haben schöne dunkle Holztische und dazu gerade hier oben in dem Bereich Ohrensessel in Creme, Braun, Blau, Rot, also schöne satte Farben, die natürlich diesen großen hellen Raum entsprechend ergänzen und so eine Gemütlichkeit schaffen, würde ich sagen.
Ja.
Und sie haben auch noch alle diesen Mid-Century-Style-Charakter. Sie könnten auch von Fritz Hansen entworfen worden sein, die Sesselchen. Also ja, es hat wirklich so ein 60er-Jahre-Flair, das Ganze. Aber frisch und munter.
Bekommt ihr das denn gespiegelt von Gästen, die hier sind, dass die Architektur auch was ist, was sie hier ganz bewusst wahrnehmen?
Ja, also viele sagen, es ist sehr, sehr ähnlich wie früher, vor allem die Stühle und die Sessel, das wird oft angemerkt und glaube ich auch die Farben. Also es ist nicht so, dass es genauso ist, aber viele haben einzelne Elemente, wo sie sagen, ah, das erkenne ich wieder.
Wir beschreiben mal noch kurz, wo wir hier sind. Und zwar sitzen wir ja im oberen Bereich und können trotzdem fantastisch rausgucken, weil wir wirklich von der Decke bis runter zur Straße bodentiefe Fenster haben und rüber gucken können auf die Fassade des Kino International. Und deswegen, nachdem wir hier so den Innenraum beschrieben haben, würde ich auch gerne noch mal auf das Draußen kommen. Was zeichnet denn da die Architektur aus?
Ich glaube schon so ein bisschen der Kontrast auch zu den Gebäuden dahinter. Also ich glaube, für die Zeit war das, ich bin kein Architekturspezialist, aber war es schon ein bisschen gewagt. Auch im Kontrast zu der Karl-Marx-Allee ein bisschen weiter hinten mit dem Zuckerbäcker-Stil und auch diese sehr imposanten, großen, aufwendigen Gebäude, ist das hier doch sehr schlicht. Und von der Architektur, von den großen Fenstern, von den Formen her, ich glaube, das war was ganz Besonderes, was ganz anderes zu der Zeit.
Ja, das glaube ich auch. Und was auch toll ist, hier von unserem Blick aus sehen wir ja sozusagen die Seitenfassade vom Kino International und sehen jetzt auch diese ganzen tollen Reliefs, die man von vorne, wenn man eigentlich reingeht und meistens geht man ja direkt ins Kino rein, gar nicht so wahrnimmt. Also auch hier öffnet sich wieder so eine ganz neue Perspektive auf ja, die Stadt.
Ja.
So lange habt ihr noch gar nicht eröffnet. Wie ist denn bisher die Resonanz? Wie ist die Mokkamilch angenommen worden?
Wir glauben sehr gut, weil wir haben am Tag circa 400 bis 500 Gäste hier und aus den verschiedensten Alters- und Hintergründen, Altersgruppen-Hintergründen. Von daher sehr gut quantitativ und wir bekommen sehr viel schönes Feedback auch, dass sehr viele Leute sich freuen, dass dieser Ort wieder belebt wird. Also vor allem von denen, die ihn von früher kennen. Und andere, die ihn nicht kennen, finden halt das Ambiente schön oder das Design besonders oder ähnlich. Was wir ein klitzekleines bisschen haben, ist einige Leute, die sich auch wünschen, dass es genau so ist wie Ende der 60er. Das ist natürlich nicht realistisch, aber ich glaube, auch für die haben wir was Neues, mit dem wir die einfangen können.
Alex, vielen Dank für den Einblick hier.
Danke für euren Besuch.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wer sich mit der Architektur auf der Karl-Marx-Allee beschäftigt, dem begegnet immer wieder derselbe Name, und zwar Josef Kaiser. Viele kennen wahrscheinlich seine Gebäude, aber kaum jemand kennt den Menschen dahinter. Und genau das möchte die Berlinische Galerie ändern. Seit Ende August widmet das Museum Josef Kaiser erstmals eine große Ausstellung. Und unsere letzten Gäste für diese Folge sind deshalb Thomas Köhler, der Direktor der Berlinischen Galerie, und Ursula Müller, Kuratorin der Josef Kaiser-Ausstellung. Herr Köhler, Frau Müller, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auch.
Wer war denn dieser Architekt überhaupt?
Erstmal kann man vielleicht festhalten, dass es für uns ein großes Anliegen ist, diesen Namen überhaupt bekannt zu machen. Denn eine Besonderheit im Architekturgeschehen der DDR ist es ja, dass man im Kollektiv gearbeitet hat. Das heißt, die einzelnen Namen, die einzelnen Protagonistinnen, die wurden gar nicht so stark in der Öffentlichkeit behandelt. Und es war auch gar nicht gern gesehen, dass man eine eigene Reputation oder so ein bisschen Ruhm aufgebaut hat. Also deswegen, das ist vielleicht erstmal der erste Anlass, diesem Architekten auch ein Werk an die Seite zu stellen, das eigentlich alle kennen, die in Berlin mal waren oder hier leben.
Josef Kaiser war ein sehr wichtiger Architekt in der DDR, aber sein Name ist nach Henselmann. Hermann Henselmann kennen sehr viele, Richard Pauli kennen sehr viele, Hans Hopp. Er war mehr im Hintergrund gewesen, gerade was die Anfangszeit der DDR betrifft. Also er hatte hier in dieser Karl-Marx-Allee sehr wichtige Bauten gebaut. Aber eben, wie Thomas Köhler schon sagte, im Kollektiv. Und die drei eben genannten Architekten waren ja Leiter der Meisterwerkstätten. Als er dann begann zu bauen, gab es das gar nicht mehr so. Da hat die Kollektivierung in der Tat eingesetzt und da wollte man das gar nicht mehr. Er hatte ein eigenes Kollektiv, er hat es auch immer Kollektiv Josef Kaiser genannt. Aber es war wirklich nicht sehr gewollt, dass er in den Vordergrund trat.
Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, dass er uns auch als Person unglaublich wichtig erscheint. Er hat in drei unterschiedlichen Systemen gelebt und auch Architektur praktiziert. Und Jahrgang 1910, da hat er schon einiges in seiner Biografie an Besonderheiten, sagen wir mal, vorzuweisen. Studium, Tätigkeit in den 30er Jahren, dann eine Neudefinition, zu der Ulla Müller gleich noch was sagen wird, und dann eben auch seine Zeit in der DDR. Das sind sehr, sehr bedeutende Stationen seines Lebens, die ihn auch wirklich sehr interessant erscheinen lassen in unseren Augen.
Ja, das ist richtig, weil er kam ja aus dem heutigen Slowenien, damals Österreich-Ungarn. Das war eine kleine Stadt, die heißt heute Celje, kennt man eigentlich nicht so. Und hat dann in Prag studiert. Das war dann auch die erste tschechoslowakische Republik. Also auch da hat er schon einen Wechsel erlebt, was das Regime angeht. Vom Kaiserreich da zur ersten Republik in der Tschechoslowakei. Und dann kam der Nationalsozialismus. Dann ist er nach Weimar und Berlin, um auch bauen zu können, weil er sich erhofft hat, dass da viele Aufträge kommen. Und da erlebte er den Nationalsozialismus. Da hat er 9 Jahre lang in dem System die ersten Erfahrungen gesammelt. Das war für ihn sehr, sehr prägend. Also nicht nur diese Prager Zeit, diese Zwischenkriegszeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo er schon die ersten Architekturen natürlich auch wahrnahm und merkte, was sich da veränderte. Und er war Sudetendeutscher, er war da auch in der Minderheit. Also auch das hat er kennengelernt. Er hat sich da eben auch orientiert, um dann eben im Nationalsozialismus erste Erfahrung zu machen und dann in der DDR zu beginnen, 1950 gleich. Also das war für ihn schon ein immer wieder neues Anpassen an neue Umstände, Systeme. Das war gar nicht so einfach. Wie er sich versucht hat, dem immer wieder anzupassen, und er musste ja auch Geld und wollte Geld verdienen, arbeiten. Und wie er das geschafft hat, das ist auch ein wichtiges Thema in unserer Ausstellung.
Architektur ist ja auch immer politisch. Deswegen kann man schon mit Fug und Recht fragen, wie systemkonform hat er überhaupt gearbeitet? Wie sehr hat er sich angepasst? Wie sehr hat er aber auch den Blick ins Ausland gerichtet, um da Inspirationen zu empfangen? Also das ist wirklich auch ein Punkt seiner Biografie, der uns sehr interessant erscheint. Welche Äußerungen gibt es da? Wie nah war er jeweils an den Regimen? Und wie unabhängig hat er seine Architektur praktiziert?
Ja, spannend ist ja auch zu sehen, also wie diese Architektur dann eben auch wiederum international aufgenommen worden ist. Denn das ist ja schon, wenn wir uns hier umschauen, ein Gebäude, also die Mokka Milcheisbar und das Kino International nebenan, die mit einem gewissen Anspruch ja auch gebaut worden sind.
Da hatte er natürlich wegen dieser Bauaufgabe, die ja höchste repräsentative Funktionen erfüllen musste für die DDR, das war ja der erste sozialistische Boulevard und ein großes, wichtiges Symbol im Kalten Krieg. Deswegen durfte er dann natürlich unter den Gegebenheiten auch noch relativ viel umsetzen. Also das war sozusagen auch ein Glücksfall. Und was er auch immer wieder betont hat, auch zu seinen westdeutschen Kollegen, das gab ja auch immer da die Konkurrenz und den Abgleich, inwieweit er auch einen 700 Meter langen riesigen Boulevard mit Hochbauten besetzen konnte und das entwickeln konnte. Das war auch eine große Neuigkeit, was ihn abgrenzte.
Genau, das gab es in Westdeutschland nicht. Und überhaupt hat der Westen ja doch immer ein wenig geringschätzig auf diese systemkonforme Architektur des Ostens geschaut. Und diese ästhetische Neubewertung, kann man sagen, der Ostmoderne, und damit meine ich nicht nur die DDR, sondern eigentlich alle sozialistischen Länder, die ist ja noch nicht so alt. Denn steht ja auch ganz viel in Bezug zu Verlust und Abriss. Also diese Neubewertung ist wichtig, aber relativ neu. Und in diesem Kontext ist auch unsere Ausstellung zu sehen. Denn bei der Wiedereröffnung des Kino International hat man gemerkt, da stand nicht nur das Kino und dessen Programm im Mittelpunkt und was da für Filme liefen, sondern auch die Architektur. Das fand ich großartig bei dieser Wiedereröffnung. Das merkt man, dass dieses Gebäude, da vereint sich unglaublich viel Sympathie auch inzwischen. Und man denkt dann schmerzlich an große Abrissvorhaben. Auch ein Gebäude von Josef Kaiser, das Außenministerium der DDR, musste weichen dem Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses. Wo wiederum auch der Palast der Republik, an dessen Planung Josef Kaiser auch mitgewirkt hatte, auch stand. Also es ist ganz schön viel verloren gegangen. Und diese Neubewertung, ich glaube, die ist wichtig für die Identität aller, die nicht nur die im Osten geboren sind oder die einfach so eine Identität verspüren. Und deswegen sind wir über diese Neubewertung ausgesprochen glücklich und wirken ja daran auch mit.
Ja, ja, und diese Einzigartigkeit in Europa von so einem Boulevard, das ist auch jetzt erst so richtig nochmal aufgearbeitet worden. Natürlich gibt es in Krakau auch Ähnliches, aber eben nicht so in dieser boulevardmäßigen Anlage. Also das ist schon auch nochmal sehr einzigartig hier in Berlin und im Vergleich dann noch zusammen mit dem Hansaviertel in West-Berlin in der Tat ein großartiges Kulturerbe.
Die Systemkonkurrenz ist natürlich bei der Betrachtung von Berlin ganz besonders und auch einzigartig, dass man wirklich so konkurrierende Systeme hat, die unterschiedliche Bauvorhaben umsetzen. Auf der einen Seite eben die Karl-Marx-Allee, sollte eine ideale Hauptstadt werden der DDR. Auf der anderen Seite ein komplett anderes Konzept im Hansaviertel. Und da werden ja auch häufig auch die Gebäude miteinander verglichen. Der Zoopalast mit dem Kino International beispielsweise. Und es fällt ja auch auf, so wahnsinnig groß sind diese Unterschiede gar nicht. Das haben wir auch in vergangenen Ausstellungen in der Berlinischen Galerie immer wieder aufzeigen können, durch die Projekte, die Ulla Müller realisiert hat, dass es da ziemlich viele Parallelen gibt.
Ja, in der Tat. Und was, um nochmal auf Josef Kaiser dann zurückzukommen, ihm ist ja hier auch wirklich ein Coup gelungen, weil er hat, das meinte ich vorhin mit politischem Gespür auch, es gab ja die Rede von Nikita Chruschtschow in Moskau, der gefordert hatte, dass man nicht so wie in dem ersten Bauabschnitt der damals Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee, realisierten Abschnitt, also dass man da nicht so repräsentativ und aufwendig und handwerklich mehr bauen soll, sondern billiger, schneller und besser natürlich. Und das wurde dann ein Jahr später auch in der Baukonferenz der DDR wirklich beschlossen. Und er war sofort dabei und hatte Entwürfe parat. Und zwar hatte er erst, das ist noch im ersten Bauabschnitt dann realisiert, mit dem Kino Kosmos einen fantastischen Entwurf geliefert gehabt, der genau diese Forderungen alle erfüllt. Vor allem, er war ein präziser Rechner und er hat, wir haben ganz viele Sachen im Nachlass, wo man seine ganzen Rechnereien minutiös nachvollziehen kann. Weil es ging vor allem um billiger natürlich. Und wie kann ich wirklich den Ansprüchen der Repräsentation gerecht werden, trotzdem an die internationale Moderne dann anschließen, weil es sollte jetzt ein serielles Bauen sein. Das war dann die logische Fortsetzung, dass es auch einen modernen Stil bekam dadurch. Und wie konnte er das jetzt alles umsetzen unter den doch sehr strengen Bedingungen? Und das ist ihm wirklich gelungen. Und da muss man sagen, das hat er toll gemacht. Und deswegen konnte er dann auch mit Werner Dutschke zusammen diesen Wettbewerbsentwurf weitergestalten und dann auch den ersten Preis bekommen und das realisieren, wo wir hier halt sitzen. Und das ist wirklich nach wie vor absolut zeitlos, sehr elegant und ja, ich würde sagen, ne, kommt immer noch sehr gut an bei den Menschen.
Sogar die Forderung, schneller und billiger zu bauen, ist ja von extremer Aktualität.
Ja.
Angesichts der Wohnungsnot in Berlin ist ja auch sowas wie Modulbauweise wieder total angesagt. Mit ganz anderen Ansätzen, ökologischer, energetischer natürlich. Aber da wird ja plötzlich total aktuell.
Wir versuchen jetzt mal noch, alle Zuhörer, die ja hier diesen Audio-Podcast nur hören können, auch visuell ein bisschen abzuholen. Und ich würde mal sagen, wir gehen immer der Reihe rum, solange bis uns nichts mehr einfällt, und sagen mal so Begriffe. Das können Adjektive, das können Beschreibungen sein, immer ganz kurz, die für euch diese Architektur ganz gut zusammenfassen, über die wir hier die ganze Zeit reden. Christine, möchtest du anfangen?
Mid-Century-Style?
Dann sag ich Fliesen.
Ich sag Eleganz.
Ich sag Großzügigkeit und Leichtigkeit.
Weitläufigkeit.
Hohe Decken.
Sozialistischer Glamour.
Und Einbindung von Kunst. Das darf man auch nicht vergessen.
Mir fällt noch das Holz auf. Also im Kontrast zu zum Teil Rohbeton, schönes, dunkles Walnussholz.
Ja, überhaupt diese warmen Töne, ne? Farbtöne, die hat ihn bevorzugt genommen, Josef Kaiser, ja, ist richtig.
Genau, und was macht denn wirklich diese Architektur von Josef Kaiser ganz zentral aus?
Ja, das sind schon diese Begriffe, die wir gerade alle genannt haben, natürlich diese Offenheit und Großzügigkeit. Man muss aber dazu sagen, Walter Ulbricht hat sich auch immer eingemischt. Also weil es war ihm natürlich sehr, sehr wichtig. Und ursprünglich waren diese Ladenbauten, wir sitzen ja hier in einem davon gerade, oder gegenüber des Kino International, waren etwas niedriger geplant, weil er musste ja mit spitzen Bleistift rechnen und durfte das also erstmal vom eigentlichen Gebot her gar nicht unbedingt so großzügig entwerfen. Aber Walter Ulbricht wollte da drüben das Foyer 2 Meter höher haben als geplant und das hier, die ganzen Ladenbauten, 1 Meter höher. Er wollte also diese Großzügigkeit noch stärker betonen.
Gestartet sind wir ja draußen vor dem Café und haben uns da die Straße auch schon angeguckt, sitzen jetzt hier drinnen an dem großen Holztisch. Außenraum und Innenraum wird auch sehr verbunden in dieser Architektur, ja?
Genau, das war ihm auch ein sehr großes Anliegen. Deswegen auch diese raumhohen Panoramafenster, das war ja wirklich ein Novum in der Zeit. Dann auch diese Materialien wie Eloxal, dieses eloxierte Aluminium, was dann verwendet wurde. Das waren alles hochmoderne Materialien, die hier erstmalig wirklich zur Anwendung kamen. Und es vermittelt ja ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn diese Verbindung von diesem großzügigen Straßenraum mit den Innenräumen so wunderbar funktioniert, als zum Beispiel im ersten Bauabschnitt. Also da merkt man, dass es ein ganz anderer Stil ist und trotzdem mit den Gebäudehöhen, das sind ja diese 8- bis 10-geschossigen Wohnscheiben, haben sie damals immer gesagt, passt er sich ja fantastisch an den ersten Bauabschnitt. Und das sind lauter so Merkmale, die das Ganze zu einem super Ensemble zusammenfassen und dennoch hier ein anderes Lebensgefühl in diesem Bauabschnitt vermitteln.
Und um die Architektur von Josef Kaiser kennenzulernen, empfiehlt sich nicht nur ein Stadtrundgang, sondern auch ein Besuch der Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Das kann man noch bis zum 1. Februar 2027 tun.
Je länger wir heute über die Karl-Marx-Allee sprechen, desto deutlicher wird, diese Gebäude erzählen nicht nur von der DDR, sie erzählen auch davon, wie wir heute nochmal auf Architektur blicken. Was früher vielleicht ganz selbstverständlich war oder politisch gelesen wurde, entdecken viele heute mit ganz neuen Augen. Warum erleben die Gebäude der DDR-Moderne gerade jetzt so ein Comeback?
Na, ich kann mir vorstellen, dass ein wichtiger Grund der historische Abstand auch ist, den wir mittlerweile haben, weil wir wissen, dass unmittelbar nach der politischen Wende die Bauten eher verpönt waren. Es wurden wichtige Bauten von Josef Kaiser abgerissen, sie wurden vernachlässigt. Und das hat sich ja seit einigen Jahren Gott sei Dank verändert. Und deswegen machen wir ja auch diese Ausstellung, um da wieder viel mehr Aufmerksamkeit auch nochmal drauf zu lenken. Und durch diesen historischen Abstand noch mal zu sagen, welche Wichtigkeit und Bedeutung die Architektur hat.
Eine wissenschaftliche und auch ästhetische Neubewertung der Baukultur der DDR steht für mich da im Mittelpunkt und eben ganz eng auch damit verbunden der Verlust vieler Bauten, die in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung ziemlich leichtfertig, wie wir heute sagen müssen, abgerissen worden sind.
Herr Köhler, Frau Müller, vielen Dank für Ihre Einblicke und Ihre Zeit.
Vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Ja, herzlichen Dank.
Die Karl-Marx-Allee wurde quasi einst gebaut, um die Zukunft zu zeigen. Und heute erzählt sie vor allem von ihrer Vergangenheit. Aber für manche, Stichpunkt Ostalgie, liegt vielleicht auch darin die Anziehungskraft. Ob nun das neu eröffnete Mockermilch, das restaurierte Kino International oder die Ausstellung Josef Kaiser – Bauen für die DDR in der Berlinischen Galerie. Sie alle laden dazu ein, Berlin einmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Alle Informationen zu den Orten, Öffnungszeiten und der Ausstellung findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und in 2 Wochen hört ihr hier wie gewohnt den Monatsausblick für den kommenden Monat. Also folgt dem Podcast gerne, um keine Folge zu verpassen. Bis dahin wünschen wir euch viel Freude beim Entdecken dieser Stadt. Danke fürs Zuhören.